lasst uns einfach noch beten für den Sebastian.
Ja.
Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Kleingruppe haben, Herr. Ich danke dir, dass Sebastian da ist, Vater, und uns lehren wird, Herr. Vater, ich bitte dich so, dass du diesen Abend segnest, Vater, dass du Sebastian segnest, Heilige Geist, dass du in ihm und durch ihn sprichst, dass du ihm gute Worte in den Mund legst, Herr, und du uns Erkenntnis schenkst, Herr, und wir verstehen, was dein großer Plan ist, Herr, wir verstehen, was in deinem Wort steht. Ich bitte dich, dass du dir eine richtig gute Atmosphäre schenkst, Vater, dass du alles wegnimmst, was uns ablenkt, Herr, die Sorgen vielleicht von der Woche oder was sonst noch so in unserem Kopf ist, Herr, dass wir einfach gut zuhören können, Herr. Ich bitte dich, dass du Sebastian Spaß schenkst beim Reden und uns beim Zuhören, und ja, danke dir einfach, dass wir uns hier treffen können, Herr. Danke dafür. Amen.
Amen. Amen. Amen. Cool. Ich finde voll geehrt, ey. Also für das Vertrauen auch, ne? Das ist ja nicht so ein einfaches Ding. Und irgendwie, ich bin mich mit Benno endlich mal getroffen habe, wir haben es endlich mal geschafft. Und dann sind wir eigentlich so beiläufig auf das Thema gekommen. Und genau, und das ehrt mich. Also es ehrt mich wirklich, dass irgendwie Vertrauen da ist, weil es ist ja nicht irgendwie. Es geht irgendwie nicht um die 25 Nebenbedeutungen der Stiftshütte oder so, sondern. Sondern es geht eigentlich ums Zentralste und das Wichtigste, was es gibt. Und man sollte auf sein Herz auf jeden Fall aufpassen, was man da in sich reinlässt und hört, weil da geht es um nichts Geringeres als um die Ewigkeit. Es geht um nichts Geringeres als um unseren Stand vor Ort, unsere Beziehung, um unsere ewige, wie sagt man, Destination am Flughafen, aber
Bestimmungsort.
Und genau, und deswegen, ja, habe ich viel, ja, auch gerungen, und ich habe auch gemerkt, so, das ist echt, das ist eine Menge halt. Und eigentlich redet die ganze Bibel von nichts anderem. Halt. Also es redet die Bibel von nichts anderem als von diesem Thema. Jetzt nicht, dass man sein Heil verlieren kann. Das ist das Thema. Die Fragestellung war, kann ein Christ sein Heil wieder verlieren? Das war die Fragestellung. Und eigentlich redet die Bibel von nichts anderem als von diesem Wort Heil und so und so weiter und so. Und wer mich kennt irgendwie, der weiß so ein bisschen, jetzt, ich kenne eigentlich niemanden von euch so richtig tief, oder wir kennen uns nicht so wirklich halt, ne? Das ist so ein bisschen schwierig und so, aber ich werde ein bisschen auch was von mir erzählen, damit es ein bisschen persönlich wird. Aber wer mich kennt, oder da wisst ihr schon mal was über mich persönlich, ist, ich hasse Floskeln. Ich hasse Floskeln. Also wirklich, ich hasse oberflächliches Gerede und Floskeln, die inhaltslos sind oder zumindest man nicht weiß, von was man spricht.
Welcome to the club.
Ja, mal. Ja, Frau.
Jetzt mal. Ich
nee, ich nehme es auf. Mhm. Ich nehme mich immer auf, weil ich muss lernen, halt, für mich selber auch.
Also, nimmst du dich auf?
Ja, immer.
Hier nimmt.
Genau, also ich muss mich immer aufnehmen, wenn nur das so ist. Sag nichts Falsches, das ist alles on tape. Einfach deswegen, weil ich es für mich selber lernen muss. Ich bin selber mit ihm auf dem Weg in meiner Berufung und so, und deswegen. Ja. Also, ich mag.
Ist es erwünscht, dass wir zwischendrin fragen oder lieber erst am Ende?
Also, was mir wichtig wäre, ist einfach, dass wir am Schluss Fragen beantworten, aber dass ihr mich das Ganze entwickeln lasst. So, aber ich werde gleich noch auf
den schreiben.
Also, ich hasse Floskeln, da war ich. Und ich merke irgendwie, dass wir in der Oberflächlichkeit sein können und nicht verstehen können, eigentlich von was wir reden. Und ich mag mit dem Bibelvers anfangen, den jeder von euch kennt. Das ist das letzte Gebet für seine Jünger von Jesus, steht in Johannes 17, ich glaube Vers 10. Und er sagt, denn Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ja? Also er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Ja, und letztlich geht es ums ewige Leben und um Heil und um Erlösung und um Errettung. Und dann ist die Frage, ganz kurz, es ist eigentlich nur so der Aufmacher, dass wir uns nochmal kurz fokussieren, dass da steht, erkennen, und es gibt in der Bibel zwei, wir steigen direkt theologisch tief ein, zwei Worte für erkennen in der Bibel. Es gibt ein Wort, das heißt auf Griechisch Ginosko, und es gibt ein anderes Wort, das heißt auch erkennen, und das heißt Oida. Ja, Oida, Oida, ich bin kein Grieche, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber die Lautschrift habe ich gelesen. Und es heißt Oida. Und das eine bedeutet, Ginosko bedeutet erkennen im Sinne von erleben erstmal und Ouida bedeutet erkennen im Sinne von Wissen, von verstandesmäßiger Überzeugung. Und das sind zwei Dinge. Aber für dieses Wort, dass sie dich erkennen, da steht Genosko. Das heißt, dieses Wort wird immer dann benutzt, auch im Griechischen, wenn über sexuelle Intimität zwischen Mann und Frau geredet wird. Er kannte seine Frau nicht, bis sie Jesus geboren hatte, Josef und Maria. Und er erkannte seine Frau und sie gebar ihm und so weiter. Und das lässt uns spüren, eigentlich, was da gemeint ist. Es ist nicht halt, die Gott erkennen in ihrem Kopf, die verstehen alle Dinge über Gott, verstehen. Die Pharisäer haben alles über, die haben die Schrift auswendig gekannt mit 14 Jahren und sie waren verloren. Und das möchte ich als erstes in den Raum stellen, dass diese Frage, die auch an mich herangetragen ist, die eine wichtige Frage ist, die atmet Ouida. Versteht ihr das? Also sie atmet, ich möchte etwas verstehen, ich möchte theoretisch in meinem Kopf etwas begreifen und verstehen. Und wir können alles über Errettung, Erlösung, das Heil, wir können es verstehen und es kann trotzdem uns nicht in die Gemeinschaft mit Gott führen. Und ich kann, wie Paulus, 6 Stunden, bis einer aus dem Fenster fällt, bis morgen früh von Genesis 1, das ist nicht übertrieben, von Genesis 1 bis Offenbarung 22 kann ich bis morgen früh euch die Heilsgeschichte und bis in die Tiefe alles, was ich weiß, erzählen über das, was da geht. Der Benno hat schon abgekriegt so ein bisschen.
Und nein, es dauert keine 6 Stunden.
Oh nein, keine 6 Stunden, aber 2 war es fast. Und das kann ich, aber unterm Strich, wenn wir in Ouida bleiben, hat es hat's nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Wir können verstehen, alles wissen, alles wissen, alles wissen und wir sind fern von Gott. Und ich möchte gerne zu Beginn, dass wenn da steht, das ewige Leben, wovon ich ausgehe, dass es jeder von euch empfangen hat, dass wir auf eine gewisse Weise Gott erkannt haben im Sinne von Gemeinschaft mit ihm, von ihm so berührt worden, dass unser Leben sich verändert hat. Und darum wird es gehen. Dass wir 2 Minuten, 3 Minuten, ich will euch nicht quälen oder euch nicht überfordern, still sind. Und dass wir zu diesem Ort gehen, der letztlich der Ort ist, an dem Gott uns das Leben geschenkt hat und wir wirklich vor Gott stehen, jeder für sich, dass wir an dem Ort dann sein Wort empfangen. Weil nur auf der Basis wird das Wort lebendig. Nur auf der Basis kann ich euch irgendwas erzählen, was eure Herzen irgendwie in irgendeiner Weise verändert. Ich meine, ich kann euch so viel Wissen geben, halt, dass ihr euch schwindelig ist. Das kann ich. Das ist meine Gabe. Aber das wird nichts bewirken. Versteht ihr? Und deswegen wünsche ich mir, dass jeder an dem Ort, wo er gerade steht mit Gott halt, und das sei schwierig, das sei ein bisschen distanziert, das sei sehr innig, sehr nah, und das mag sein, wie jeder, wo er steht, und das ist okay, dass wir da kurz hingehen. Und wenn es nur 45 Sekunden sind, das ist egal, aber dass wir kurz da sind, still, jeder für sich allein. Ist das okay? Toll.
zufrieden.
Danke, dass du uns nah bist, Herr. Jedem von deinen Kindern auf ganz eigene Weise. Danke, dass du mir nah bist. Danke, dass du sprechen bist, Heiliger Geist, und abhängig von dir. Ich danke dir, Vater, dass du heute dein Brot austeilst, Herr, dass du uns zu deinem Herzen führst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedes Wort, das gesprochen wird, mit deinem Leben füllst, dass du Leben besserst, Herr, dass du Unkraut ausreißt, Herr, dass du das, was gesund ist, stärkst, dass du uns lebendig machst, ganz neu, Herr, und dass du die Liebe zu dir nährst, und darum bitte ich dich, Herr, du musst das tun, ich kann es nicht, und ich bitte dich, dass wir dein Wort aufnehmen als das, was es ist, Geist und Leben, die Wahrheit, Herr, und dich selbst, darum bitte ich dich, Herr, und ich danke dir, dass du gütig bist, dass du, ach, Vater, all die Fülle, die du geschenkt hast, dass du es runterkürzt darauf, was du haben willst. Amen.
Amen.
Amen. Schön zur Ruhe zu kommen, ne? Das ist so gut, halt. Echt. Vielleicht war es für den einen oder anderen ungewohnt oder herausfordernd, aber genau. Ich genieße es, wenn ich mich mal überwinden kann, einfach mal still zu sein, mal nichts zu machen. Das ist so gut, halt. Okay. Gut. Also. Es ist nicht Oida, es ist Ginosko, ne? Es ist die Gemeinschaft und das Erkennen von Gott, wie er wirklich ist, in der Realität, in unserem Herzen. Und ich mag, damit ich nicht gleich irgendwie meinen Ruf als Hobbytier gerecht werde, ich mag einfach mein Zeugnis erzählen, weil es am allerplastischsten ist. Für das Thema. Ich muss, bevor, weil es ist eine Frage, es ist eine simple Frage, eigentlich eine simple Frage, die im Raum steht, und ich kann einfach nur zwei oder drei Buchstaben sagen und euch fünf Bibelverse geben. Versteht ihr? Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir können versuchen, Gottes Herz zu verstehen und zu verstehen, was in der Tiefe dahinter steht. Okay? Ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das heißt, ich habe nicht die Geschichten von Jesus gehört im Kindergarten und meine Eltern haben mir nicht für mich gebetet. genau, ich habe gute Eltern gehabt, auch wenn sie sich, als ich 9 war, gescheiden haben lassen. Ich habe eine Menge Leid erlebt, von klein, als ich schon seit ich klein war, mit 12 ist mein erster Freund gestorben, einfach so, und lauter solche Sachen. Aber es hat mich alles zu dem gemacht, wer ich bin. Und irgendwann mit 16 oder mit 17 habe ich mir angefangen, Fragen zu stellen. Ich habe gemerkt, auf der Welt stimmt was nicht. Und ich habe gemerkt, mir geht es nicht gut. Ich war mittendrin verstrickt in der Welt, Frauengeschichten, Drogen, Party, Minderwert, das volle Programm. Ne? Einfach so, was man halt so macht oder wie, wo man halt so ist, wenn man verloren ist. Ne? Und genau, und das war die Ausgangssituation. Und die Ausgangssituation, ich habe angefangen zu suchen nach Gott letztlich. Und ich habe angefangen, ich wusste, Gott gibt es irgendwie, jeder glaubt so an Gott. Und ich habe überall gesucht und ich kann die Geschichte nicht so lang machen, aber ich habe über Umwege irgendwann gewusst, ich muss die Bibel lesen. Ich habe alle möglichen anderen religiösen Bücher gelesen, von New Age bis, hast du nicht gesehen. Und genau, aber irgendwann habe ich gewusst, ich muss die Bibel lesen und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich wusste in meinem Kopf, Oida, das jedes Wort war, was da steht. Ich wusste, Neues Testament um Psalm, eine gute Nachricht. Jeden Abend habe ich gelesen. Ich habe noch nie in der Freikirche gelesen. Ich war mal in der katholischen Kirche, klar, so als Kind kriegst du so, mit 9 Jahren. Da habe ich meine erste kapitale Sünde, da mussten wir beichten. Ich wusste nicht, was eine Sünde ist, da habe ich was erfunden. Wirklich, ja, vorher ganz hart. Super hart. Und genau, und so weiter. Und ich habe angefangen zu beten, jeden Abend. Lieber Gott halt. Ne? Wenn mich was belastet hat, habe ich ihm das gesagt. Und ich habe angefangen, wie ein kleines Kind zu beten, jeden Abend. Und es hat aber an mir gezogen. Und mein Leben hat sich nicht verändert, außer dass es mich immer unruhiger gemacht hat. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe gemerkt, also ich fand immer so die Evangelien so, das war mal ein bisschen langweilig, weil da steht immer dasselbe halt. Jesus geht irgendwo hin und macht irgendein Wunder halt irgendwie. Ja, also außer so die Anfänge von den Evangelien, da redet er wenigstens noch Tacheles, aber dann macht er irgendwelche Wunder. Er geht hin und dann wird der Blinde, wird sehen und der Lahme wird gehen und dann ein paar Kapitel weiter, dann wird der nächste Wunder und so. Ich denke, das ist doch dasselbe. Die Briefe fand ich immer toll, weil da hat man mir wenigstens gesagt, was ich machen soll. So, also irgendwie, also oder? Also das macht das und macht das nicht und wenn du das machst, dann passiert das und das war doch mal eine klare Ansage. Halt. Alles andere habe ich ja nicht gewusst, dass man das alles auslegen kann. Und, ne, ich habe kindlich gelesen und ich finde, das ist sehr gut. Halt. Das ist was sehr gut, das ist ein großer Schatz. Wenn man noch lesen kann wie ein Kind, wenn man noch Fragen stellen kann wie ein Kind. Halt. Wenn man nicht so abgeklärt ist, dass man für alles eine theologische Antwort hat, sondern dass man fragen kann mit seinem Herzen wie ein Kind. Und es ging über 4 Jahre. Und wenn du jeden Abend liest, dann irgendwann kennst du das Wort Gottes, davon zähre ich heute immer noch. Und da kommt, dass ich viel auswendig kann, weil ich einfach das Neue Testament 4 Jahre lang jeden Abend gelesen habe. Ich meine, es ist nicht viel, das Neue Testament kannst du lesen in 3 Tagen, wenn du also einfach. Und genau, und es hat mich aber irgendwann, habe ich gemerkt, also eigentlich polarisiert sich immer mehr in meinem Leben. Also eigentlich wird es dunkler, also meine Gefangenheit in den Dingen, die ich vorhin angesprochen habe, wird immer mehr. Und eigentlich meine Sehnsucht nach Gott, würde ich jetzt sagen, heute mit dem Vokabular, das ich jetzt habe, damals nicht hatte, wird auch immer mehr und eigentlich ging es mir immer schlechter. Eigentlich hat es mich immer mehr zerrissen, immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich habe angefangen zu arbeiten und genau, und weltliche Freunde, und ich war immer mal wieder in irgendwelchen Gottesdiensten so, allerdings nie in irgendeiner Freikirche oder irgendwo so. Und das hat mich manchmal berührt und manchmal nicht berührt. Und dann gab es irgendwie so eine Evangelisation in der Chapel damals. Das war so ein evangelistisches Theaterstück. Ihr seid ja alle schon lange mit ihm unterwegs. Hat das mal einer gesehen? Heaven's Gates and Hell's Flames. Das war ein krasses Theaterstück. Also es war so richtig auch die 12, ne? Das Evangelium und so. Und so. Und genau. Und da habe ich da auch meine Hand gehoben. Dann bin ich vor und da habe ich mein Sprüchlein da aufgesagt halt. Irgendwie mit den anderen. Danach war dann das Seelsorge-Nachgespräch irgendwie. Der Typ, der mit mir dann geredet hat, den habe ich erstmal an die Wand geredet, weil. Weißt du, das lass mir doch nicht sagen, dass nur die, die an Jesus glauben, irgendwie in den Himmel kommen halt. Irgendwie, dann war der überfordert, dann hat er einen Jugendlichen geholt, den kannte ich dann, weil ich mit dem früher abgehangen habe und gekifft habe irgendwie und so, hi, hi. Und so ist das verlaufen halt, so von wegen Bekehrung und so, ne? Genau, das war meine Geschichte. Also ich sage euch einfach, wie meine Geschichte war. Ich war ein bisschen lustig, aber also so war das.
Und hast du bekehrt an dem Tag oder an?
Ja, das ist die Frage, habe ich mich bekehrt. Das ist die Frage, was ist Heil, was ist Errettung? Darum geht's. Und exakt darum geht's. Also es kann sein, dass es euch heute ein bisschen unruhig macht, aber das macht nichts. Das ist gut. Also verstehst du, das ist genau das. Ich habe meine Hand gehoben und ich habe gesagt, ja, Herr Jesus, komm in mein Leben und irgendwie und alles habe ich gemacht. Gott hat es gehört und er hat es auch ernst genommen. Aber weißt du, in meinem Leben hat sich nichts geändert. In meinem Leben hat sich nichts geändert. Mein Leben ging genauso weiter. Ja, außer, dass die Spannung größer geworden ist. Und ja, und okay, es kam ein Punkt, ich mach's kurz, auch wenn es eine sehr, für mich sehr sensible Geschichte ist, was das Schönste ist, was das größte Geschenk ist, das ich in meinem Leben je bekommen habe. Und es ging so bis zu so einem Punkt, dass ich dann irgendwie, ich habe irgendwie so ein Schreien in meinem Herzen gehabt, hey, ich will's wissen halt. Also entweder, das ist wahr, was da steht, oder es ist nicht wahr. Entweder, die haben alle gesagt, ja, und der Herr spricht, und er sagt das und das, und dann macht er das und das, und hier und da, und dann ist der irgendwie, und die Frau, die ist irgendwie kaputt und zerbrochen irgendwie, und dann sagt Jesus sein Wort, und dann freut sie, und dann ist alles wieder gut und so. Und dann, also entweder es ist wahr, und diesen Gott gibt es, und er ist lebendig, und er spricht mit mir, und er macht was in meinem Herzen, und ich kann irgendwie in Ordnung kommen mit ihm, weil, dass ich schuldig bin, habe ich auch erkannt, vor ihm. Ich meine, das geht relativ schnell, wenn du die Bibel liest, ne? Und oder halt nicht irgendwie. Also ich wollte, und das habe ich ihm gesagt, ja, und dann kam, Gott ist ein Liebhaber und er will dein ganzes Herz. Und er will nicht deine Worte, die nichts bedeuten, er will lieber keine Worte und dafür was sehen von dir. Er hat ein Herz. Und er hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich an einer Weggabelung war. Es gab eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat folgendermaßen ausgesehen. Ich habe angefangen zu arbeiten und ich war im März auf den Kanarischen Inseln. La Gomera, hatte mal jemand gehört, so eine kleine Kanarische Insel. Halt, Aussteigerinsel, Hippie-Lifestyle, das volle Programm. Ne? So, da war ich, mein erster Urlaub als Arbeitnehmer sozusagen. Ja? War alles ganz nett, habe dann Mädel kennengelernt am letzten Abend. Wir sind zusammen heimgeflogen, also so in zwei Richtungen, aber genau, nichts gewesen und so mit der, aber genau, wir haben uns super gut verstanden. Genau, und zeitgleich hatte ich noch eine Woche Urlaub und ich habe irgendwie von einem Ort gehört in Frankreich, von Tissé hat mal jemand gehört, ist so ein Kloster, sind ganz viele junge Leute und singen da irgendwie. Manche sagen, das ist ein bisschen blöd, weil es ist so katholisch. Manche sagen halt, ist mir auch völlig egal. Auf jeden Fall, ich wusste nichts darüber, aber irgendwie habe ich mein Herz, ich will da hinfahren. Ich will da hinfahren und ich will Gott eine Woche geben und sagen, okay, hey, die Woche ist für dich und ich will es wissen. Das war der Schrei in meinem Herzen. Zwei Tage nach dieser Entscheidung kriege ich einen Anruf von diesem Mädchen, der sich da kennengelernt habe. Und die sagt mir, hey, ich fliege im Juli wieder nach Gomera. Und wir können da bei Freunden in den Bergen wohnen und genau, und du kannst mitkommen und wir können da zusammen. Und es war klar, wohin das geht. Dann frage ich ja, welche Woche denn, was genau über. Genau. Und Gott hat mir eine Frage gestellt. Wirklich. 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 Willst du es wissen? Willst du es wirklich wissen? Dann ist die Frage, welches Leben willst du leben? Willst du mich? Oder willst du dein altes Leben weiterleben? Treffen eine Entscheidung. Praktisch. Und es hat so lange, es ging so weit, dass ich nach eineinhalb Wochen hin und her in meinem Herzen buchstäblich, ich übertreibe nicht, am Boden lag, zerrissen mit Krämpfen in meinem Körper und habe geheult wie ein kleines Kind. Ich komme nicht mehr. Weil ich wie an zwei Traktoren angebunden war. So lange, bis ich keine Kraft mehr habe und ich buchstäblich zerbrochen bin und ich habe zu Gott gesagt, okay. Weil der Teufel kommt dann mit allem, ne? Weil Gott ist ja überall. Hast du schon gewusst? Gott ist überall, ne? Das hat der Teufel mir dann gesagt, Gott ist überall und du kannst ja deine Bibel mitnehmen und überhaupt halt, also du musst dich ja auch erholen und so. Und, ne? Und in Frankreich ist 17 Grad und Regen, habe ich natürlich nachgeschaut irgendwie und du bist doch so ein Wärmetyp und so, ne? Genau. Ja. Genau, weil Gott ist überall. Ist er ja auch. Ja? Der Teufel macht einen Buchstaben hin. Einen Baum, keinen Baum. Ja? Ein Buchstabe und alles ist falsch. Genau, auf jeden Fall, durch Gottes Güte, habe ich mich entschieden. Ich habe gesagt, ja. Und dann habe ich das Mädchen angerufen und habe gesagt, du, ich werde nicht mitkommen, ich gehe ins Kloster. Da war Stille. wirklich? Das war echt dramatisch, ey. Und genau, und ich bin... Und ich bin gefahren. Und als ich gefahren bin, die Umstände, sonst komme ich nicht so weit, ich will eh nicht so lang machen oder versuchen, mich kurz zu halten oder kürzer zu halten, als ich sonst noch mache. Und ich bin in diese Kirche rein, nach Frankreich, in Tissé, kurz nachdem ich angekommen bin. Da saßen 3.500 junge Leute am Boden, leicht abschüssig, die waren still, einfach nur still. Dann haben irgendwelche Glocken entfernt geläutet. Und dann aus dem Nichts haben die angefangen zu singen. Gott, ich werde es nie vergessen auf Französisch, Gott, alle Liebe, Quelle des Lebens, haben sie gesungen. Nur diesen Satz, immer und immer wieder. Und ich bin zerbrochen. Es war vorbei. Mein Leben ist wie ein Kartenhaus. Und jemand hat eine Karte ausgezogen. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag, wie viel Liter ich geweint habe, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass als das Erdbeben vorbei war, ich das erste Mal Gottes Stimme gehört. Und er hat meinen Namen gesagt. Von jetzt an gehen wir zusammen. Willkommen zu Hause. Und von dem Moment an war mein Leben ein anderes. Ich bin nach Hause, ich war eine Woche da, es war wie Intensivstation. Halt. Ich war an so einem Monitor, verstehst du? Gerade so vom Tod entronnen. Halt so. Er hat so viel in meinem Herzen gemacht, so viel wieder gut gemacht, so viel heil gemacht, halt so viel. Jetzt habe ich da alles Worte dafür. Damals habe ich nur gewusst, halt, ich muss wieder weinen. Und ich bin nach Hause gekommen und es war alles anders. Hatte ich noch Baustellen? Klar, ich hatte noch Baustellen. Aber es war alles anders. Ich habe das erste Mal, ich kann mich noch genau erinnern, als ich reinkam, habe ich meinen Stroh, meine Gitarre und meinen Rucksack in die Seite gestellt und ich habe da Wasser getrunken, immer aus dem Wasserhahn. Und dann bin ich zu dem Wasserhahn in meiner Wohnung und habe den Wasser aufgemacht und wollte Wasser trinken. Und dann war es so ganz komisch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich diesen Wasserhahn, das ist total profan, aber das ist das, was ich mich erinnere. Ich habe das Gefühl gehabt, ich mache diesen Wasserhahn zum ersten Mal auf. Ich habe ihn noch nie in der Hand gehabt. Das war fremd. Alles war alles fremd. Ich habe ihn 10.000 Mal aufgemacht, versteht ihr, was ich sagen will? Aber es war neu, es war alles komplett. Es war nicht wie vorher, es war alles anders. Ich habe anders gesprochen, jemand hat das Wort mit SCH neben mir gesagt und ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken, halt. Ich bin nach Nürnberg in der U-Bahn, da war so ein Junkie-Pärchen, der hat ihm eine runtergehauen. Ich habe gedacht, ich sterbe, ich kann es nicht mehr anschauen. Es war alles viel zu viel, der Lärm, es war alles zu viel. Halt. Ich war wie ein kleines Kind. Das, was die Bibel sagt, das ist meine Geschichte. Und mein Leben war ein anderes. Hatte ich noch Baustellen? Ja, ich habe noch Baustellen. Hat es gedauert, bis noch andere Dinge gegangen sind? Ja, das hat alles gedauert. Die Frage, die sich stellt, wenn diese Frage im Raum steht, kann man sein? Und wisst ihr, Freunde, das ist Errettung. Das habe ich geschenkt bekommen. Und ich glaube, jeder auf seine eigene Weise irgendwie von euch, hoffe ich. Vielleicht nicht so drastisch, weil ihr so aufgewachsen seid. Vielleicht war das nicht so ein Bruch oder so. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich kann nicht reinschauen. Aber ich glaube, ihr könnt was spüren. Und das ist einfach nur meine Geschichte. Das muss nicht so sein bei jedem. Versteht ihr? Aber es ist, und die Frage ist, das ist gerettet zu werden aus der Finsternis. Und die Frage ist, wenn dir nur die Frage ist, kann ich das verlieren, dann vielleicht sprechen wir kurz drüber und darum soll es gehen jetzt. Was heißt das, gerettet zu werden? Gerettet wovor? Oder? Weil wir sagen das hier, die Floskel, ne? Wir sagen gerettet, aber wovor gerettet? Und wir sagen, wir sind heil, wir haben das Heil bekommen, wir sind erlöst worden. Ja, wovon denn? Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wovon sind wir gerettet, wovor sind wir gerettet und wovon sind wir erlöst oder geheilt. Oder? Und das ist wichtig. Ja? Und ich will euch nicht so viel mit Bibelstellen, auch wenn ich so viele habe, halt, dass wir eigentlich jetzt eine Stunde lesen könnten. Ich würde euch einfach vorschlagen, lest das Neue Testament, das macht ihr sowieso, aber vielleicht im Hinblick auf dessen, weil wenn das Neue Testament ist, es spricht eigentlich bis auf so ein paar Sachen, was zwischenmenschliche Sachen betrifft irgendwie und die Endzeit, das sind so die zwei Sachen, zwischenmenschliche Sachen und die Endzeit und ansonsten spricht es nur davon, spricht von nichts anderes. Die Frage Rettung, wovor? Und dann wird es ein bisschen unbequem, weil es gibt nur eine Antwort davon, dafür. Und ich kann das vorlesen, Römer 2, ich kann immer nur Ausschnitte bringen, ich mag nicht Verse aus dem Kontext reißen, aber ich muss es zumindest ein bisschen machen, auch wenn ich nicht immer nur einen Satz vorlese, weil das finde ich total fahrlässig. Bibabo, kennt ihr das? Bibelbastelbogen? Das ist sowas gefährlich für mich. Hier, auf jeden Fall, Römer, die Frage ist, war gerettet wovor, ja? Römer Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigungen seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darmachen. Wir sind gerettet von Gottes Zorn. Es ist eine unbequeme Wahrheit, weil wir Gott als Liebe kennen und als liebevollen Vater. Aber wir sind gerettet vor Gottes Zorn. Wir sind nicht gerettet vom Zorn vom Teufel. Das auch. Darüber kommt die Erlösung. Aber gerettet sind wir, weil Gottes Zorn wird alle Gottlosigkeit und alle Ungöttlichkeit und alles, aller Eigensinn halt, ich habe mir jetzt gespart, noch Genesis zu bringen halt, was Sündenfall und so, das dauert alles viel zu lang, das ist wirklich gut zu machen. Aber wir sind gerettet von Gottes Zorn. Das ist Errettung. Wir sind herausgerettet aus dem Bereich, den Gottes Zorn treffen wird. Gottes Zorn wird kommen, es wird ein Gericht geben und Jesus wird wiederkommen. Und die Bibel sagt, dass Gottes Liebe in derselben Weise, wie er liebt, sich umdrehen wird in Zorn, in derselben Intensität. Und die ganze Welt wird ihn trinken und er wird diese Welt auslöschen, wie bei Noah, mit einer Flut. Nur die wird nicht aus Wasser, sondern aus Feuer sein. Das ist, was die Bibel sagt. Und sie sagt, es sagt nicht die Offenbarung irgendwie verschlüsselt. Lest Lukas, Matthäus, Johannes nicht. Immer ab Kapitel 20 ungefähr am Ende redet Jesus immer über die, und er sagt das immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es wird der Tag kommen, da wird Gottes Liebe sich in Zorn umwenden Und jeder, der nicht versöhnt ist mit Gott, dem wird dieser Zorn treffen. Und wenn wir sagen, wir sind gerettet, dann bedeutet Errettung, dass wir vor seinem Zorn errettet sind, weil wir in seinem Sohn, der Gottes Zorn getragen hat. Viele sagen, ja, wer hat denn Jesus ans Kreuz genagelt? Die Römer? Nein. Die haben jeden Tag Leute gekreuzigt. Versteht ihr, die Juden? Ja, aber sie haben sich selber die Hände läschen und schmutzig gemacht, oder? Versteht, wer hat Gott gekreuzigt? Wer hat ihn ans Kreuz geschlagen? Wessen Zorn hat ihn getroffen? Wer sagt, die Strafe lag auf ihm? Ja, wer straft denn? Versteht ihr, was ich sagen will? Die gute Nachricht ist, deswegen trifft uns manchmal nicht, weil wir nicht verstehen, was uns erspart worden ist. Das Kreuz war für mich und es war Gottes Handlung, der Jesus ans Kreuz ging. Ich habe das verdient und Jesus hat diese Strafe getragen, aber diese Strafe war von Gott. Es war nicht die Strafe der Menschen, es war Gottes Strafe, es war Gottes Gericht über den Menschen, den er an seinem eigenen Sohn vollzogen hat. Es ist zu hart, als dass wir das verstehen können, aber wir sind gerettet davon. Und wenn ich sehe, dass Gott seinen Sohn nicht verschont hat, dass er gesagt hat, lieber vollziehe ich es an meinem eigenen Sohn als an den Menschen, die ich liebe, dann sehen wir Gottes Liebe. Aber wir haben eine Sicht von Gottes Liebe, die ist wie Zuckerwatte, die übersäuert. Wir spüren nichts mehr, unser Mund wird pelzig, wir können das Wort Gottes nicht mehr essen, versteht ihr? Das ist ein Problem. Also wir sind gerettet von was? Von Gottes Zorn. Nummer 2, wir haben Versöhnung mit Gott, oder? Und wodurch wird Versöhnung möglich? Also wie ich mag das, dass du mir ein Wort gegeben hast, weil es gibt, ich finde wenig Leute, die verstehen, wenn ich sage, ich hasse Floskeln irgendwie. So, zu sagen, ja, wir sind versöhnt mit Gott. Was bedeutet Versöhnung? Ich möchte wissen, was Dinge bedeuten, was sie wirklich bedeuten. Versöhnung ist, ich habe Benno Unrecht getan, ich habe ihm eine reingehauen, ich habe ihn nicht geehrt und ich habe seine Brille zerbrochen und ich bin schuld, dass sein Handy kaputt ist, sag ich jetzt mal. Und irgendwas, und ich habe seine Frau beleidigt und jetzt wird's hart, genau, siehst du? Okay, ich muss irgendwas finden, was trifft, ne? Genau, ich habe seine Frau beleidigt. Okay, das bedeutet, Versöhnung kann nur stattfinden, wenn was? Wenn du mir vergibst und ich einsehe, dass ich einen Fehler gemacht habe und zu dir gehe und sage, es tut mir leid und ich werde es nicht mehr machen. Aufrichtig. Dann, nur dann ist was möglich? Versöhnung. Vergebung ist auch ohne Versöhnung möglich. Oder? Er kann mir vergeben. Oder? Aber trotzdem habe ich es nie eingesehen und es wird nie Versöhnung stattfinden. Versteht ihr? Gott hat jedem Menschen vergeben. Jedem Menschen. Er sagt, der erste Johannes, der unsere Sünden getragen hat, aber nicht nur die unseren, sondern die der ganzen Welt. Jesus hat, daraus hat dann die katholizistische Kirche die Allversöhnung gemacht. Das ist falsch. Es ist nicht Allversöhnung, es ist Allvergebung. Es ist Allvergebung. Jesus hat jede Sünde getragen von jedem Menschen, aber ist damit Versöhnung erwirkt? Nein. Und Errettung bedeutet, dass ich Versöhnung bekommen habe mit Gott. Dass ich Gott in Anführungszeichen in die Augen schauen kann. Und es ist okay zwischen uns. Und er schaut mich an. Und es ist Beziehung wieder möglich, weil ich eingetreten bin. Aber dazu ist Bekehrung in dem Sinne notwendig, dass ich eingesehen habe, dass ich schuldig vor ihm bin und dass ich dieses Opfer notwendig hatte und dass die Verhältnisse völlig klar sind. Dass meine Rebellion, dass ich verstanden habe, wie wir es in Römer 1 gelesen haben, dass ich ihn nicht geehrt habe als Gott, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin, dass ich selber auf dem Thron saß, dass ich selber mich angebetet habe, das Werk meiner Hände, dass ich Menschen aus meinem Mangel, der fehlenden Beziehung mit Gott entstehen habe, bei Frauen gesucht habe, in Betäubung gesucht habe, das ist meine Geschichte jetzt, ja, aber jeder setzt da ein, und das ist die Schuld vor Gott, und der Zorn Gottes hätte mich getroffen, wenn der Heilige Geist nicht mir die Augen aufgemacht hätte und ich auch diesem Ruf nicht gefolgt wäre und ich in Versöhnung gekommen würde mit Gott, und das bedeutet, gerettet zu sein. Okay? Das ist Nummer 1. Und dann ist die Frage, was bedeutet erlöst zu sein? Erlöst zu sein bedeutet, er hat am Kreuz nicht nur den Zorn Gottes getragen, sondern das legale Anrecht, das der Teufel hatte, uns zu knechten und in unser Leben Zerstörung anzurichten, hat er zerbrochen, weil er auch dafür das gezahlt hat. Er hat seinen Willen niedergelegt. Und wodurch hatte er dieses Anrecht? Weil wir unser Wesen gefallen war und unser Wesen ist ein gefallenes Wesen und es konnte nicht, niemals und es wird niemals der Sünde entfliehen können, weil in unseren Gliedern wohnt das Gesetz von Sünde und von Tod. Bin ich zu schnell? Bisschen.
War schon.
Man kommt mit, aber du bist schnell.
Okay.
So geht's mir.
Ja, ist gut.
Manchmal muss ich Sachen damit deswegen.
Ja.
Das ist nur die Hälfte der Zeit.
Okay, mal langsam. Nee, es ist mir wichtig, dass es gut. Und das bedeutet, wir haben, als die Versöhnung stattgefunden hat, wir sind in dieser Versöhnung neu geboren worden. Wir kennen das. Aber auch das wieder ist eine Floskel. Was bedeutet neu geboren werden und Wasser und Geist? Oh, meine Güte. Ich habe das gesagt aus meinem Zeugnis, wie ich das erlebt habe. Ich bin ein neuer Mensch geworden, in mir drinnen. Und es ist was komplett Neues geworden. Es gab etwas ab dem Zeitpunkt in mir, was Gott geliebt hat. Was alles, was Gott nicht geehrt hat, das hat mir wehgetan. Es gab einen Bereich in mir, der war neu und der war auch nicht groß, der war klein erstmal. Dahin konnte ich gehen und ich wusste, was richtig ist und was falsch. Ich habe was gehört und ich wusste, es ist vor meinem Vater, es ist nicht vor meinem Vater. Ich wusste, egal welche Entscheidung ich hatte, das ehrt mein Vater. Es ist Ausdruck dieser, oder nein, das ist falsch. Und es war meine Entscheidung, wem gebe ich Raum. Und erlöst zu sein bedeutet, ein neues Leben zu haben, das nicht zwangsweise gekettet ist an Sünde, sondern das erneut die freie Entscheidung hat, wie Adam es hatte. Das ist Erlösung. Erlösung bedeutet, herausgenommen zu sein unter dem Machtbereich der Finsternis, versetzt ins Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Das heißt, ein neues Wesen zu haben, in dem ich leben kann, ist es automatisch. Nein. Kann ich mich dagegen entscheiden? Ja. Kann ich dem schaden? Ja. Kann es wachsen in mir? Ja. Kann ich Dinge tun, die das zum Wachsen bringen? Ja, kann ich. Beides. Ich bin keine Marionette. Wurden mir keinen Feind. Beides. Also, einfach damit wir auf einer Seite sind, was bedeutet es, gerettet zu sein? Was bedeutet es, erlöst zu sein? Oder? Wir sind durch unsere Wiedergeburt, wenn wir dieses neue Leben in uns empfangen haben, jeder nimmt es vielleicht anders wahr, aber jeder von uns hat es hoffentlich, haben wir einen neuen Kern bekommen. Und das ist auch Gottes Wort. Und es gibt uns die Fähigkeit, Sünde zu überwinden. Vorher kannst du mit Disziplin das Äußere deines Bechers putzen und kannst deine Handlungen anpassen. Das habe ich vorher versucht, bevor ich wiedergeboren wurde. Ich habe es echt probiert, ein besserer Mensch zu sein. Ich meine, wenn du das Buch ernst nimmst, dann passiert das automatisch wirklich, weil sonst kannst du es klar lassen. Aber es löst das Problem nicht. Die Bibel sagt an anderer Stelle, dass wenn das Gericht kommt, er wird die verborgenen Gedanken und Motivationen des Herzens offenbaren. Schau, Paulus sagt von sich, dass bevor er wiedergeboren wurde, war er dem Gesetz nach unsträflich, untadelig vor Gott und er war trotzdem verloren. Weil zu Gott kommt es nicht in erster Linie, nicht in erster Linie auf unsere Taten an, weil er weiß, wenn die Motivation unseres Herzens stimmt, dann kommen unsere Taten von allein. Und er weiß, dass er kennt unser Herz. Wenn ich jemand helfe, damit ich vor anderen gut dastehe, Gott nennt es Sünde und Schmutz. Das ist die Wahrheit, weil Gott sieht ins Herz. Immer und tief rein. Und Jesaja sagt, dass unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid von ihm. Das bedeutet, er sieht das Herz. Er sieht das Herz, wenn ich Almosen gebe, um mich toller zu fühlen, um mich fromm zu fühlen, Gott nennt es Sünde. Wenn ich Gutes tue, weil es ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Auch von Gut. Das heißt, was die Wiedergeburt macht, ist, es gibt mir einen Samen in mein Herz, es gibt mir die Möglichkeit, mein altes, kaputtes Wesen, das niemals gottgefällig leben kann, zu überwinden. Die Möglichkeit. Das ist die Wiedergeburt. Das ist meine Entscheidung, ob ich das wachsen lasse oder nicht. Ja? Genau. Und was ist dann das Ziel von dem Ganzen? 1. Petrus 9 sagt, lasst uns Gott ehren, der uns zu einer wunderbaren Hoffnung wiedergeboren hat, aus unvergänglichem Samen. Und ihm die Frucht der Lippen opfern und so hingelangen zum Ziel unseres Glaubens. Habt ihr euch mal gefragt? Also ich fand das ganz toll, ich habe da ewig drüber nachgedacht. Das Ziel unseres Glaubens ist doch mal eine Ansage, oder? Also was ist das Ziel unseres Glaubens, wenn es die Bibel sagt? Ja? Hingelangen zum Ziel unseres Glaubens. Das Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele. Das bedeutet aber, wir sind wiedergeboren in unserem Geist. Das bedeutet, wir haben neues Leben in unserem Geist empfangen. Der Heilige Geist gibt in unserem Geist Zeugnis, sagt der Römer 8, dass wir Kinder Gottes sind. Das bedeutet, Jesus spricht ganz oft davon. Der sagt, wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es ist wie eine Handvoll Sauerteig, die eine Frau nahm und in einen Scheffel Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Wiederum sage ich euch, es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann nahm und in seinen Garten warf und es wuchs auf und wurde größer als alle anderen Gartenpflanzen und die Vögel des Himmels nisteten darin. Und was er sagt ist, das Reich Gottes ist, du bist wiedergeboren. Das, was ich praktisch an meinem kleinen Beispiel beschrieben habe, ist wie eine Handvoll Sauerteig und die habe ich bekommen. Und meine Seele ist das Scheffelmehl. Und jetzt fängt es an zu gären, zu durchsäuern. Es gibt Blasen und es rumort. Und da gibt es Bereiche, die sind ein bisschen fest verbacken und die brauchen ein bisschen länger, bis durchsäuert ist. Ja? Aber das Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele. Das bedeutet, meine steile Fähigkeit ist, Errettung ist vollständig erwirkt und gleichzeitig ein Prozess. Das ist, was es ist. Das bedeutet, ja, wir haben Versöhnung, wir können versöhnt leben mit Gott. Aber es ist kein Häkchen in einer Box, das ich einmal mache und dann passt schon. Jetzt haben wir hier zwei Ehepaare und einen Ehemann. Sehe ich das richtig, bis Fahrer?
Ja.
Ja, toll. Ich noch nicht, aber der Herr wird mir gnädig sein. Ja, und er muss echt was Großes vorhaben, wenn er sich so viel Zeit lässt. Wirklich. Also die muss scheinbar noch vorbereitet werden. Oder vielleicht ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber folgendermaßen, jetzt ist es so, ne? Jetzt ist es so. Es ist immer blöd, ne? Das ist wie Erziehungstipps von Menschen, die keine Kinder haben, ist immer blöd und so. Aber ihr werdet mir zustimmen, auch so wie Steve-Frage, Achtung, sehr manipulativ, aber ihr werdet mir, ich kann es auch anders formulieren, gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn eure Ehen gerade harmonisch sind und ihr einander sehr arg liebt und euch treu seid und es ist alles wunderbar, gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn dieser Zustand einmal so ist, dass der gefährdet ist, jeden Tag aufs Neue, dass so eine Ehe Dynamik hat, dass eine Beziehung Arbeit bedarf, dass man Dinge ausräumen muss, gehe ich richtig in der Annahme, dass wo gehobelt wird, fallen Späne, gehe ich richtig in der Annahme, dass es manchmal haarig ist und gehe ich richtig in der Annahme halt, dass wenn ihr Männer, oder ich sag's zu den Frauen, wenn euer Mann sagt, irgendwie euch nicht irgendwie seine Liebe zeigt halt, dass ihr nach 3 Wochen irgendwie das vielleicht mal ansprechen werdet, wenn ihr mutig seid und wenn der Mann dann sagt, Schatz, das habe ich dir doch, als wir geheiratet sind, gesagt, das müsst ihr doch jetzt wissen. Also das Häkchen haben wir doch gemacht. Wie würdet ihr euch fühlen? No. Versteht ihr? So, ich kann mit Gott versöhnt leben. Und ist es ein bisschen ein plattes, romantisiertes Beispiel, der ist ja schließlich Gott? Nein, Epheser 5 benutzt das Beispiel von Christus und seiner Gemeinde, ist die Analogie Mann und Frau, das ist das, was auf der Erde gegeben hat. Das bedeutet, wenn ich da Ableitungen tritt, und das ist mein Allerliebstes, weil ich da am meisten sehe, dann weiß ich nicht. Das heißt, kann ich versöhnt leben mit Gott? Ja, ich kann versöhnt leben mit Gott. Heißt das, dass ich automatisch für alle Ewigkeit versöhnt mit ihm bin? Ja, in gewisser Weise schon. Aber es wäre töricht anzunehmen, halt, dass es ein Selbstläufer ist. Genauso wie in der Ehe. Und dieses Bild benutzt. Jetzt muss ich in Angst leben. Oh, wenn ich ihm jetzt keinen Blumenstrauß zu Valentinstag mitbringe, dann geht alles kaputt. Nein, natürlich nicht. Man hat einen Bund miteinander geschlossen, oder? Und man ist treu. Und wenn mal irgendwie die Emotionen nicht so hoch fliegen, dann erinnert man sich an seine Treue und dann bedeutet es auch Disziplin, oder? Oder nicht? Okay. Und das ist richtig und das ist gut. So stelle ich mir das vor. Call me naiv, weißt du? Also, aber ja, okay. Ich glaube, ich liege nicht so falsch. Zumindest wünsche ich es mir so. Vielleicht, ja, aber wir sprechen dann nochmal, wenn Gott gnädig war.
Hat er schon recht.
Ja. Das bedeutet aber, versöhnt mit Gott zu sein, bedeutet ein Zustand, den ich bewahren muss. Eine Intimität zwischen zwei Eheleuten ist was Fragiles. Gedanken, die sich einschleichen, ein blödes Wort, das jemand gesagt hat, das ich mit mir rumtrage, Sachen, die nicht ausgeräumt sind und so weiter, das schwelt und Wurzeln entstehen und so weiter, Distanz passiert. Und mit Gott ist es genauso. Die Versöhnung ist vollständig. Wir haben den Bund geschlossen. Ihr seid eins mit Gott, jeder von euch hoffentlich. Aber diese Versöhnung ist was sehr Kostbares. Ist das Kostbarste, was es gibt. Der Frieden mit Gott ist das Kostbarste, was wir haben. Und es ist kein Selbstläufer. Und Erlösung ist genau dasselbe. Also du hast ein neues Wesen bekommen, wie eine Pflanze, haben wir gehört, das ist das zweite Teil, das Sauerteig habe ich schon gesagt. Und du hast einen Garten und der ist deine Seele. Und das Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele. Und die Errettung der Seele bedeutet, dass du durchsäuert wirst von dem Leben Gottes. Du warst tot. Und dein alter Mensch, deine alte Natur, die gibt es noch. Wir haben von Jesus, Halleluja, einen wunderschönen Realakt bekommen, das ist die Taufe, wo dein alter Mensch begraben wird. Damit du weißt, als geistliche Handlung, nein, der ist begraben, der ist tot, ich wandle in meinem neuen Leben. Aber ich muss erstmal diesen Bereich kennen und ich sag's von mir aus, ist besser. Ich weiß, dass ich ganz oft rausgezogen werde und den aus den Augen verliere. Durch Fehlentscheidungen, durch Ablenkung und ich meine, sind ja im freikirchlichen Bereich. Zur Not war es immer der Teufel. Also, das ist immer so die Generalanschuldigung, wenn ich keine Verantwortung übernehmen will, was er der Teufel? Ist ja klar, weil der ist so böse und genau. Dass er nichts machen kann, außer wenn ich ihm die Erlaubnis gebe, das, ach ja, so genau müssen wir die Bibel ja nicht nehmen. Ne? So flieht den Teufel, der würde vor euch fliehen. Naja, egal, auf jeden Fall. Ja, muss mal gesagt werden. Also ich nehme ihn nicht in Schutz, er wird frittiert werden und niemals gar, aber. Ja, genau. So, jetzt ist das verstanden, dass das ein Prozess ist. Dass es vollständig erwirkt, ist aber trotzdem ein Prozess. Dass ich diesen Samen in mir kultivieren muss. Oder vielleicht muss ich ihn erstmal kennenlernen. Also ne, jeder, wo er steht. Und es gibt bei Gott, gibt es nur bergauf oder bergunter. Es gibt nie Stillstand. Das heißt, entweder du gehst da weiter oder du gehst rückwärts. Eins von beiden. Entweder du kannst nur in zwei Bereichen leben. Entweder du lebst in deiner neuen Natur oder du lebst im Fleisch. Und es ist wichtig, sich zu prüfen, wo bin ich? Wo lebe ich? Ja? Und da ist keine Verdammnis, sondern das Sehnen Gottes, das, wofür er alles gegeben hat und alles bezahlt hat, in Erfüllung gehen zu sehen. Das ist das eine. Und die Bibel nennt es Heiligung. Wir sprechen darüber nicht mehr. Aber das ist Heiligung. Und es ist die Errettung der Seele, ist Heiligung. Letztlich ist durchdrungen werden. Und die Krux ist, und jetzt wird es haarig, die Krux ist, dass die Bibel sagt, dass wenn Gottes Gericht kommt, es wird kein Ansehen der Person geben. Das ist, was die Bibel sagt. Römer 1 haben wir gelesen. Es wird Gottes Zorn vom Himmel her offenbart über alle, da steht alle, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und die Frage ist dann ja, aber ich dachte, es ist alles vollbracht. Ja, es ist alles vollbracht. Von Gottes Seite her. Klar. Ich gebe euch zwei Verse, damit ihr versteht, um was es geht. Und es geht nicht darum, an Gottes Güte zu zweifeln oder daran zu zweifeln, dass das Blut von Jesus nicht reicht, um euch zu versöhnen mit Jesus. Aber ich gebe euch zwei Verse, die ihr vielleicht gehört habt. Den einen zumindest weiß ich, dass er immer viele Fragezeichen macht. Vielleicht kann ich ein bisschen Licht reinbringen. Und der zweite, den überliest man ganz häufig. Und es geht nicht um Bedrückung zu bringen, sondern es geht um ein Wachrütteln, um was es eigentlich geht. Okay? Erster Vers steht in Johannes, wir machen es chronologisch. Johannes 3, kennt man Johannes 3, 16, so, sehr hat Gott die Welt geliebt und so, ja, ja, und so. Und dann steht aber in 36,
also Johannes, bitte?
3, 36. Johannes 3, 36, oder habe ich es richtig aufgeschrieben? Ja. Oder 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und jetzt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist eine harte Aussage. Wir haben gesagt, ewiges Leben ist Gott zu erkennen. Er sagt nicht, wer dem Sohn nicht gehorcht, hat das Leben nicht. Versteht ihr? Das sagt er nicht. Sondern er sagt, es wird das Leben nicht sehen. Warum nicht? Weil, wenn ich nicht im Neuen lebe, lebe ich zwangsläufig in der alten Natur und da ist Gottes Zorn drauf. Versteht ihr, was ich sagen will? Also, du hast nur Versöhnung mit Gott in Christus. Du hast nur Versöhnung mit Gott und Erlösung in Christus. Und dieses neue Leben ist in dich hineingekommen. Wenn du nicht in diesem neuen Leben lebst, lebst du zwangsläufig in der alten Natur. Und diese alte Natur ist Gegenstand von Gottes Zorn, der Richtung. Und deswegen sagt er, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Das heißt, er hat die Hand voll Sauerteig in seinem Innern. Er hat es. Und er sagt, wer ihm nicht gehorcht, heißt nicht, dass er, dass das rausgeht oder dass es, er es nicht mehr hat. Sondern er sagt, er wird das Leben nicht sehen. Es wird sich nicht entfalten. Weil Gehorsam ist der Schutzmann, der dein Leben bewahrt. Er sagt, es bleibt in meiner Liebe, dazu komme ich noch, Johannes 15, bleibt in meiner Liebe, so wie ich in der Liebe des Vaters bleibe. Und wie bleibt ihr in meiner Liebe, indem ihr meine Gebote haltet? Das ist das, was es sagt. Und es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das wird immer gesagt, wenn es um Gehorsam geht oder so, da kommt immer, es ist gesetzlich, es ist gesetzlich, gesetzlich. Und ihr habt keine Ahnung, was Gesetzlichkeit bedeutet. Gesetzlichkeit bedeutet, dass ich durch Halten von Regeln und Gebote Versöhnung mit Gott bekommen kann. Und das ist Irrlehre und das ist falsch. Okay? Versöhnung kommt nur durch das Blut und meine Umkehr. Das ist alles. Das ist alles. Aber in dieser Versöhnung weiterzuleben, bedeutet, mich Gott unterzuordnen, weil darum, das war der ganze Deal von der Bekehrung. Oder? So, und dieser Vers sagt mir, dass wenn ich an den Sohn glaube, dann habe ich das ewige Leben. Ich habe Gott in meinem Herzen. Ich habe Versöhnung mit Gott. Ich kenne ihn. Ich kann ihn kennenlernen immer mehr. Ne? Wenn ich aber dem Sohn nicht gehorche, dann werde ich das Leben nicht sehen und der Zorn Gottes bleibt auf mir. Und deswegen kann der Philipper 2 springen. Nächster Vers. Philipper 2 kann sagen, oder es ist 2, ja. 2, 12 plus 13. Daher, meine Geliebten, oder soll ich nochmal? Ja, okay. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, sagt Paulus. Achtung. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, ouch, das ist gesetzlich. denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist doch ein totaler Widerspruch.
Kannst du nochmal vorlesen?
Ja, ich lese nochmal. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Also bewirkt euer Heil, das ist eine Aufforderung, du sollst dein Heil, darum geht's, ein Heil bewirken, mit Furcht und Zittern. Warum sollst du das tun? Denn Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also entweder Gott macht es oder ich mach's, oder? Könnte man denken. Das ist also die menschliche Logos, der menschliche Verstand, sagt, dass es widersprüchlich. Jetzt. Im Englischen steht work out your salvation. Und das ist besser. Ist verständlicher für uns. Bewirkt euer Heil bedeutet, das Heil, das ihr habt, der Sauerteig, sorgt dafür, dass der Sauerteig euch durchsäuert. Das heißt, sorgt euch darum, dass im Garten kein Unkraut wächst und es überwuchert. Warum? Und mit, warum mit Furcht und Zittern? Macht euch bewusst, wer es ist, der an euch am Wirken ist. Macht euch bewusst, dass es Gott ist, der ein Werk in euch begonnen hat. Und wenn ihr das nicht zulasst, was er an euch machen will, dann macht euch bewusst, wem ihr widersteht und zu wem ihr nein sagt. Das ist, was dieser Vers sagt. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, bedeutet, er macht es wollen, er macht es vollbringen, er wirkt das alles in euch, du kannst es sowieso nicht. Ich kann den Sauerteig noch auslegen, was braucht er, um zu gären und so, und den Garten noch auslegen, was braucht den Samen zum Wachsen. Er benutzt ja diese Beispiele, diese Gleichnisse nicht ohne Grund, ja, das ist alles. Alles aus einem Guss, die Bibel ist so krass, halt, dass alles zu spät ist. Aber es langt uns zu sehen, zu sagen halt, dass mein Heil ein Prozess ist, den Gott tut in mir, und es ist ein Wirken seines Geistes, aber ich kann mich dagegen entscheiden und ich kann dem widerstehen. Das kann ich. Diese Freiheit hat mir Gott nie genommen, und es ist das Wesen der Liebe, dass es mir diese Freiheit gibt. Weil wieder, sorry, wenn ich, aber ich wusste, ich komme zu drei Ehepaaren, da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Wenn du weißt, deine Frau oder dein Mann, vorhin habe ich zu den Frauen geredet, jetzt machen wir es andersrum, wenn du weißt, ne, Deine Frau wird sie niemals tun, aber deine Frau flirtet mit ihrem Arbeitskollegen und sie geht nachts weg und so und alles ist eigentlich polenoffen, ja. Und du weißt, das ist falsch, es wird sie umbringen, es wird eure Ehe zerstören, es wird den Bund ruinieren zwischen uns halt, es wird dein Herz brechen und sie wird ins Unglück stürzen, sorry. Aber ja, wirst du ihr Handschellen anlegen und sie an den Küchentisch ketten, die Tür abschließen halt irgendwie und dich bewaffnen, um sie daran zu hindern? Nein. Weil wenn
wahrscheinlich, sie, nicht.
Wahrscheinlich nicht. Warum, ja. Warum nicht? Weil die Liebe verbietet es. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, da war ich in, da war ich Zivi und da, der hieß Karakelle. Und der Karakelle war Türke, 28, und seine Eltern haben ihm eine 14-jährige Frau aus der Türkei geholt, halt, die sprach kein Deutsch, 14 Jahre, Mann, ey, er dreht's mit dem Magen um, halt. Na, ja, in 60 Jahren hat sich das alles relativiert, ne? Auf jeden Fall. Hardcore. Und die hat kein Deutsch gesprochen, ja, wir haben noch keine Kinder und so, das war immer sein Spruch, weil die ist noch zu jung und so, hardcore, ey. Und ich hab, verstehst du, und dann sag ich, Karakelle, was ist los? Geh mir noch ein Bier trinken oder, ne, und geh mir noch einen Döner essen oder irgendwas. Und dann sagt er, nee, ich muss nach Hause, aber meine Frau, die war den ganzen Tag nicht draußen und so. Ich so, wie, hat die keinen Schlüssel? Sagt sie so, nee, ich gebe meiner Frau keinen Schlüssel. Und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, Karakelle, liebst du deine Frau? Ja, klar liebe ich meine Frau, was glaubst du? Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich sag dir was, Karakelle, du liebst deine Frau nicht halt. Du liebst sie nicht halt. Weil wenn du sie lieben würdest, würdest du ihr ermöglichen, einen Deutschkurs zu machen. Da würdest du ihr erlauben, dass sie frei ist und dass sie einen Schlüssel hat und dass sie die freie Entscheidung hat, bei dir zu bleiben oder nicht. Wenn du das kannst, dann kannst du beweisen, dass du sie liebst. Wenn nicht, erzähl mir nichts mehr. Deine Worte wiegen nichts halt, weil alles, was du tust, beweist, dass du sie nicht liebst. Das ist dein Haustier. Face it.
Kleine Ansage.
Ja, ist auch so.
Ja, der reagiert.
Wie er reagiert hat, der Karakelle, ey, laber nicht, Alter, das ist halt eine andere Kultur, das verstehst du nicht. Habe ich gesagt, ja Mann, weißt du, Liebe ist keine Kultur. Liebe ist universell, wenn wir da ein bisschen abgehoben esoterisch sprechen wollen. Ja, irgendwie. Und ich sage genau was, Liebe ist eine Person. Und Gott findet auch nicht gut, was du da machst halt. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, es ist das Wesen der Liebe, dass Gott uns die Freiheit lässt, seinen Wirken zu widerstehen. Weil die Liebe verbietet das. Ich hätte nichts von einer Frau halt, die irgendwie festgebunden ist und irgendwie nicht anders kann, als bei mir zu bleiben. Das hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Also da kann mir überhaupt nichts drin kaufen. So, und Gott ist genauso. Und er sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen. Der wird diesen Bund nicht sehen. Der wird die Versöhnung nicht sehen. Der wird, ne? Und es bleibt alles wie beim Alten, wie gehabt. Es hat sich nichts verändert. Ich kann meine Hand im Gottesdienst 300.528,6 Mal heben und das Richtige sagen und es wird nichts bewirken, wenn in meinem Herzen nicht was passiert. Und da steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn es ist Gott allmächtig, der an euch wirkt. Und wenn ich Nein sage zum Wirken Gottes in meinem Herzen, dann sage ich Nein zu Gott und nicht zu den Menschen. Das ist die Konsequenz. Und deswegen mit Furcht und Zittern. Weil ich weiß, ey, alles will ich. Und letztlich, Freunde, geht es nicht. Und, ach, da gibt es noch mehr Stellen, Hebräer 12, ich kann eh jetzt viel zu viele. Die harten Sachen habe ich eh rausgenommen halt so. Also es gibt im Neuen Testament, Freunde, wir lesen es nicht halt, sonst wären wir längst wach. Hebräer 12 sagt, und strebt nach der Heiligung, das ist das Durchsäuern, haben wir verstanden, oder? Strebt nach der Heiligung, ohne den manche den Herrn sehen werden. Niemand. Ohne die Heiligung sieht niemand Gott. Das sagt das Wort Gottes. Okay, jetzt, oder ich sage nur einen noch, niemand, 1. Johannes 3, Vers 7, niemand verführe euch mit leeren Worten, der die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er es ist. Weil wir sagen, unsere Gerechtigkeit ist Jesus, stimmt's? Und so, und wir sagen, ja, es sind nicht unsere Taten, die uns gerecht machen, Amen, das stimmt, sondern es ist die Gerechtigkeit Jesus. Ich bin gerecht, wie er gerecht ist, weil er die Gerechtigkeit für mich erwirkt hat. Aber das sind wieder Floskeln. Die Frage ist, habe ich diesen Samen von der Liebe zu Gott bekommen in mein Herz tief hinein. Und alles, was ihn verunehrt, tut mir weh. Und aus dieser Liebe in meinem Herzen hinaus will ich nicht ihm wehtun und will ich nicht ihn verunehren. Das ist die Gerechtigkeit Jesu, die Früchte bringt in meinem Leben. Und wenn sie keine Früchte bringt, Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist
tot.
Ich weiß, heißt es dann, dass wenn ich Früchte bringe und ein Gutmenschentum lebe, aber das aus Ding, um mich fromm zu fühlen und zu denken, ja Gott, jetzt musst du mich lieb haben, das ist Sünde. Versteht ihr? Es geht gar nicht darum. Es geht gar nicht darum. Im Galater sagt, ihr seid rausgefallen aus Christus, ihr seid abgetrennt von Christus, ihr habt keinen Teil in Christus. Warum? Weil sie wieder zur Beschneidung zurück wollten und gesagt haben, wir müssen uns beschneiden lassen, damit wir mit Gott Beziehung haben können und überhaupt einen Bund mit Gott schließen können. Das ist Nummer eins. Und im selben Kapitel, wo er über die Gesetzlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes, also über den Stand vor Gott durch das Einhalten vom Gesetz als Kernfrage spricht und sagt, dadurch sind sie rausgefallen aus der Gnade. Aha, beantwortet das schon unsere Frage? Fast. Und im selben Kapitel sagt er, und niemand verführe euch, abermals, dann unzüchtiger, Götzendiener, Unreiner und so weiter, wird niemals das Reich Gottes erben. Und es ist beides halt. Es ist beides. Du kannst durch Selbstgerechtigkeit, durch eitle Werke von Religion und durch Gesetzlosigkeit rausfallen aus der Versöhnung mit Gott. Das kannst du. Und du kannst dem Leben in dir, das dich durchsäuert, schaden. Ja, das kannst du. Errettung ist ein Prozess. Es ist etwas, was vollständig erwirkt wurde. Und diesen Samen, der die Information trägt für das vollständige Leben von Christus, das wohnt in deinem Herzen. Und es ist ein ewiger Samen. Nicht vergänglicher Samen, wie es das Wort sagt. Ist er wieder geboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern ewigen Samen. Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist er selber. So. Und das ist ewig in unserem Herzen. Ewig, ewig, ewig. Und es bleibt da. Und ich kenne keine Stelle in der Schrift, wo es sagt halt, dass einem das ewige Leben genommen wird. Nie. Aber es ist die Frage, worin lebe ich? Und die Entscheidungen, die ich treffe und was ich auslebe, work out, your salvation, also lebt eure Heil aus, entscheidet darüber, was mir begegnet. Das ist die harte Wahrheit, die wir irgendwie vergessen haben. Es ist ein Prozess, zwei Bibelstellen dazu. Ich habe das Alte Testament genauso rausgelassen, obwohl da so viele starke Analogien in den Geschichten stehen halt, weil letztlich geht es dasselbe auch darum noch. Könnt ihr euch erinnern, das Plastischste finde ich Josua, das verheißene Land. Okay, wir wissen, dass der Auszug aus Ägypten ist die Befreiung durch Jesus, die Lamm an den Türpfosten ist das Blut von Jesus, dann kommt die Taufe, das ist das Meer, das geteilte Meer, wir gehen hindurch, die feine Hand, dann kommt die Wüste, das ist Heiligung und wir gehen ins verheißene Land, das ist er letztlich, entweder der Himmel oder die volle Mannesreife schon auf der Erde in Christus. Eins von beiden streiten sich die Theologen, ich sage es ist beides. Auf jeden Fall gehen sie dann letztlich über den Jordan, Klammer auf, ist eine ganze Generation in der Wüste gestorben aus Ungehorsam?
Fast.
Ja, bis auf zwei. Beantwortet das unsere Frage? Ja, das beantwortet auch unsere Frage. Auf jeden Fall stehen sie am Jordan und Josua, und Gott sagt zu Josua, jetzt geht hinüber, nehmt endlich ein, so ungefähr halt, jetzt ist genug irgendwie, genug rumgeeiert. Ich mache es ein bisschen witzig. Und er sagt, jedes Land, auf das du mit deinem Fuß treten wirst, habe ich dir gegeben. Hier habe ich es gegeben. Kennt ihr den Vers? Josua 1, Vers 7 oder so. Und, oder später, das ist glaube ich, sagen wir nicht unser starkes, egal. Auf jeden Fall Josua 1.
Das ist 1, Vers 9.
1, Vers 9? Okay, komm. Auf jeden Fall, man liest diesen Vers so, und, aber checkt ihr, dass die Zeitformen total widersprüchlich sind. Jedes Land, auf das du mit deinem Fuß treten wirst, was für ein Zeitraum ist das? Futur, Zukunft. Dir habe ich es gegeben. Hä? Also entweder er gibt es mir und dann trete ich drauf, oder versteht ihr, was ich sagen will? Und es ist unser Bild für unser neues Leben. Es ist, mir gehört. Reinheit, sagen wir es mal hier. Ne? Butter bei die Fische, mal praktisch, nicht so geistlich, Herr Frank. Reinheit der Gedanken und ein reines Herz, reine Augen, was das andere Geschlecht betrifft, zum Beispiel, mal ganz klar, weil Gottes Zorn kommt über was? Über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Okay, gut. So, diese Reinheit gehört mir, weil ich habe die von Jesus in meinem Herzen und ich weiß, dass Jesus hat niemals lüsterne Frau angeschaut. Never. Never. Ich mache das manchmal. Ich bin ein Mensch halt. Und es gibt Dinge, und umso ehrlicher wir sind, umso mehr rennt der Teufel schreiend davon. Weil das kann er nicht ertragen. Er arbeitet immer mit Lüge und mit Verstecken und mit allem Möglichen und bekennt, bumm, bumm halt. Okay, mir gehört diese Reinheit, weil ich habe die Reinheit von Jesus in mir. Aber ich muss da drin leben. Und ich muss meinen Fuß draufsetzen. Wie bei Josua. Und er hat es mir schon gegeben. Versteht ihr das Bild? Der Sauerteig ist alles in mir, aber ich muss es ergreifen. Aber es gibt natürlich Teile in uns, in jedem von uns. Da ist, wie in Johannes 1, glaube ich, steht, dass sie liebten das Dunkel mehr als das Licht. Und da stehen wir. Wenn wir ehrlich sind, ganz ehrlich, so du mit Gott alleine, und wir machen jetzt keine Bekennungsrunde oder so, das wäre mal gut, ey. Das wäre super, das ist echt, der Teufel, der kriegt Depressionen und braucht Antidepressiva. Wirklich, wenn sowas wieder gemacht würde, echt, dann fällt die Mauer. Glaubt mir, aber okay. Ich muss es einnehmen, sonst bleibt alles beim Alten. Ich muss es einnehmen und das ist der Prozess, in dem ich stehe. Und ich muss mich stellen, wo ich unerneuert bin. Und dann, ne? Und genau, letztlich, ne, geht's. Paulus sagt es, er sagt: Geliebte Brüder, um die ich erneut Geburtswehen erleide, bis der Christus in euch Gestalt gibt. Warum erneut Geburtswehen? Die ersten Geburtswehen waren, dass er auf den Knien gerungen hat, dass der Heilige Geist und dass die Bauern von ihnen, die Augen von ihnen aufgehen, dass sie Jesus erkennen und sie sich bekehren und hinwenden zu Gott. Das waren die ersten Geburtswehen. Er sagt erneut Geburtswehen, weil er ringt darum, dass sie durchsäuert werden. Dass ihre Seele, dass das Ziel ihres Glaubens erreicht wird, nämlich die Errettung der Seele. Okay. Gut. Zwei Drittel habt ihr geschafft. Also wir haben gesagt, wir sind gerettet von Gottes Zorn, der auf alle Gottlosigkeit kommen wird, die jeder von uns hatte. Wir haben gesagt, wir sind erlöst von unserer alten Natur und haben ein neues Wesen geschenkt bekommen, das als Senfkorn oder als Handvoll Sauerteig oder es gibt noch mehr Analogien oder Gleichnisse, die Jesus benutzt, Schatz im Acker, und da Schatz in den Gefäßen, sagt Paulus, es gibt so vieles. Und es alles, sagt alles dasselbe. Haben wir bekommen, das uns frei macht und potenziell latent, könnte man sagen, seinen Charakter gibt und uns die Möglichkeit zu überwinden gibt. Okay, das haben wir gesagt. Wir haben gesagt, dass Versöhnung Errettung bedeutet, das heißt versöhnt zu sein mit Gott, in Ordnung zu sein mit Gott. Und dass das nichts ist wie ein Häkchen in einem Multiple-Choice-Test, sondern was Dynamisches ist zwischen zwei Personen, zwischen dir und Gott, dem Vater. Dass es nur in Jesus ist, aber dass es Arbeit bedarf und dass du versöhnt bleiben musst. Deswegen sagt Jesus, bleibt in mir. Und dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat. Dass wenn ich ungehorsam Gott gegenüber bin, wird meine Beziehung getrübt. Ja, gibt es einen Weg zurück davon? Natürlich gibt es einen Weg zurück. Es gibt immer Umkehr und es gibt Buße, der verlorene Sohn. Ja, you name it. Das sind all die Sachen. Da werden die Sachen dann auf einmal lebendig. Aber der verlorene Sohn, was ist, wenn er nicht umgekehrt wäre? Was wäre gewesen, wenn er bei den Schweinen geblieben wäre? Ich meine, die Geschichte geht nicht so aus und es ist auch nur eine Geschichte. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Aber was wäre dann? Was wäre? Zum Beispiel. Ja? Wissen wir nicht. Aber natürlich gibt es immer einen Weg zurück, aber das beantwortet die Frage. Gottes Zorn wird kommen und ist die Frage, wenn er kommt, bin ich versöhnt mit ihm. Wenn ich sterbe, bin ich versöhnt mit ihm. Kann ich ihm entgegenübertreten, ihn kennen, ihn wissen und ihm in die Augen schauen und ich weiß, wir sind okay. Und er schaut mir in die Augen und er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, geh ein in meine Ruhe oder in meine Herrlichkeit. So. Und Gottes Herz sehnt sich danach. Er ist nett, weil wenn man das so hört, könnte man denken, Gott ist irgendwie doch jemand, der schaut, na, wird es denn reichen und so, und was tut er? Und das ist nicht wahr. Und ich mag mal kurz erzählen, was von Gottes Herz, weil ich, dass wir verstehen, wie Gottes Herz darüber denkt. Ja? Er er sehnt sich so sehr danach, dass Versöhnung stattfindet zwischen den Menschen, zwischen ihm und den Menschen. Er sehnt sich so sehr danach, dass das, wofür er so teuer bezahlt hat, Wirklichkeit wird, und er bedient sich, Gott ist echt kreativ, ja. Also ich erzähle ein Zeugnis, ganz kurz, von dem Vater, von einem Bekannten von mir. Der Vater von einem Bekannten von mir, der Bekannte von mir ist messianischer Jude. Okay? Und der hat sich bekehrt, der ist Jude, in New York gewesen, und genau, und der hat sich dann bekehrt in den 60ern und in den 70ern, und er hat seiner Familie, die alle gläubige orthodoxe Juden waren, hat 15 Jahre hat er ihnen das Evangelium gepredigt. 15 Jahre lang. Ja? Und echt, also er hat Glück gehabt, dass sie ihn nicht rausgeschmissen haben aus der Familie und so weiter, und echt, die haben ihn abgelehnt. Für einen Juden an Jesus zu glauben, unmöglich. Also das geht nicht, ja, geht einfach nicht. Der Teufel hat da ganze Arbeit geleistet, weil er weiß, dass es seine einzige Chance ist. Aber ist egal, auf jeden Fall und so weiter. Nach 15 Jahren gibt es eine Familienfeier und so weiter und so weiter, und er erzählt irgendwas und keine Ahnung. Und dann ist sein Vater krank geworden, und er sagt zu ihm, das hat er ihm noch nie gesagt, erzählt er mir, und dann laufen ihm schon die Tränen runter, mein Bekannten, und er sagt zu ihm, hey, ich habe dich reden hören vor der Familie das letzte Mal, und ich finde, du bist echt klug. Du bist echt clever, halt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und so, und halt so eine tolle Situation zwischen Vater und Sohn, ne? Wo ganz viel in Ordnung kommt. Und dann sagt er, und ich nehme dich an, mit allem, was du bist, halt, als mein Sohn. Ich nehme dich an, so wie du bist. Aber ich werde immer Jude bleiben. Und zwei Wochen später ist er gestorben. Und er war bedrückt, mein Freund Arni heißt er. Hat einen Reisedienst und Predigtdienst und hat Deutschland auf dem Herzen. Und er war bedrückt, und er musste sprechen in einer Konferenz an dem Abend und war fix und alle. Geht in die Konferenz, und die haben in Israel, also er ist nach Israel umgezogen, schon lange dann. Und die haben immer langen Lobpreis über eine Stunde. Und er saß da wie so ein Häufchen Elend und hat gedacht, mein Vater ist verloren. Ich meine, er hat es doch gesagt. Immer werde ich Jude bleiben. Ne? Irgendwie. Und auf einmal, mitten in der Lobpreiszeit, kommt eine Riesenfreude in ihn herein. Und er hat nicht verstanden, warum. Also aus nichts so. Ja? Eine Riesenfreude. Und er springt auf und fängt an, Gott zu jubeln. Und er ist wie über ihn gekommen. So total psychokarismatisch. Ne? Also völlig übernommen halt. Der Typ ist total eigentlich pragmatisch. Der ist echt toll. Auf jeden Fall. Und jubelt, und dann fragt er sich so, was ist jetzt los? Und er hat sich hingesetzt und hat Gott gefragt, was ist los, was ist los, was ist los? Und Gott hat nichts gesagt, er hat nur Freude gehört. Und dann wusste er irgendwie, sag mal, Vater, willst du mir sagen, dass man es kaum getraut, sich zu denken, dass mein Vater bei dir ist? Und auf einmal kommt der Heilige Geist und gibt ihm eine Schriftstelle. Wir sind bei dem Thema, das Herz Gottes, über das Thema, ja, weil es so wichtig ist. Nur eine Referenz, ich habe sie nicht nachgeschlagen, ich weiß sie auch nicht mehr. Nur eine Referenz, also was weiß ich, Markus 8 und so, ist jetzt nicht das, aber nur sowas. Und er, okay, das setzt sich hin, er hat seine Bibel vergessen, er leitet sich in die Bibel aus, schlägt es nach, und da steht nur ein Satz. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf. Das ist Gottes Herz. Gott benutzt jedes Schlupfloch, und sei es noch so klein, weil er sich seine Menschen nicht rauben lässt. Versteht ihr? Das ist Gottes Herz. Mein Vater, er hat aber nicht das Gebet gebetet, und er hat den Namen Jesus nicht bekannt, und er hat gesagt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, Gott sieht das Herz an. Und Gott ist nicht daran interessiert, Menschen zu verdammen. Es ist Leben. Jesus hat es selber gesagt. Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen und zu verderben, sondern um zu retten. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan. Ja? Ist nur die. Ja. Und bei meinem Vater war es dasselbe. Ich war noch nicht wiedergeboren. Und ich habe danach mich gefragt, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mein Vater auf einmal nach mir gerufen hat und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und es war in diesen 4 Jahren, wo ich gesucht habe vor diesem Bruch. Und auf einmal war mein Vater da und er hat mit Tränen überströmt in seinem Bett und er hat gesagt, hey, was ist? Da habe ich gesagt, Papa, was ist los? Und dann hat er gesagt, er weiß auch nicht, aber es kommt alles, sein ganzes Leben zieht an ihm vorüber, er war sehr krank. Alles zieht vor ihm vorüber. Und er merkt, er hat so Schuldgefühle. Das waren seine Worte. Und er sagt, Basti, du betest doch manchmal, können wir beten? Da sage ich, ja klar, können wir beten, aber was sollen wir beten? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir den Vater unser gebeten. Und ich wusste nicht, ob das reicht. Und dann sagt nachdem er gestorben ist, wochenlang gerungen und auch mit Gott. Und ich habe ihn gefragt, ich will es wissen. Ich will es wissen. Reicht das? Ist mein Vater bei dir? Und mein Vater und euer Vater hat mir nur auch eine Schriftstelle gegeben. Deswegen bringe ich die 2 Zeugnisse zusammen. Nicht über eine Referenz, sondern ich habe irgendwie 3 Kreuze gesehen. Und da habe ich gewusst, Golgatha. Und schau, was hat der Schächer am Kreuz gesagt? Der Schächer am Kreuz hat gesagt, der eine von ihnen, von den 2 Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt wurden, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und vorher hat er zu dem anderen gesagt, sei still, kommst du immer noch nicht zur Besinnung, wir hängen hier zurecht. Der ist aber ohne Schuld. Und dann dreht er sich zu Jesus und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus zu ihm? Wahrlich, wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hat er eine Übergabe gebetet? Hat er irgendwie das Richtige bekannt? Ja, du bist der Sohn Gottes, du bist der ewige Priester nach der Ordnung Melchisedek, du sitzt auf Davids Thron, bla bla bla. Nein, aber sein Herz war richtig. Und das hat er Gott ausgedrückt. Und es hat gelangt und er hat gesagt, noch heute. Versteht ihr? Errettung und Erlösung ist eine Sache vom Herzen, nicht eine Sache vom Oida, vom Kopf. Das ist eine Realität in deinem Herzen, die du hast, in der du leben kannst, die du kultivieren kannst oder die du verlieren kannst. Heißt es, dass wenn irgendwie du Sachen ewig nicht überwindest und dann musst du dir um dein Heil Sorgen machen, solange du in Beziehung mit Gott lebst, nein. Wenn du deswegen von Gott weggehst und nicht zurückkehrst, ja, musst du. Warum? Nimm mal das Beispiel von den Eheleuten. Was ist, wenn du gehst zu einem anderen Mann oder gehst zu einer anderen Frau, dein Mann Benno geht zu einer anderen Frau, kommt nie mehr zurück, kommt nie zur Einsicht und dann begegnet ihr euch irgendwann. Ist dann alles wie vorher. Und die Bibel sagt, dass ein Mann an seine Frau und eine Frau an seinen Mann gebunden ist, ohne Ausnahme, außer bei Ehebruch. Dann ist man nicht gebunden. Die Ehe wird ungültig. Du bist frei, du kannst wieder heiraten. Es geht in keinem anderen Fall. Aber Gott weiß halt, was mit dem Herzen von einem Menschen passiert, wenn er betrogen wird. Und er weiß, dass das nicht ertragbar ist. Das heißt nicht, dass es dann so sein muss, aber wenn du nicht fähig bist zu vergeben, das oder vergeben musst du aber, na, dann. Und mit Gott ist es genauso, er hat den Bund geschlossen. Aber es gibt einen Moment, wo es vorbei sein kann. Werde ich euch heute Abend sagen, wann das der Fall ist? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und jede Antwort in diese Richtung und jede definierende Antwort hat beleidigt Gottes Liebe. Und zwar zutiefst. Aber diese Möglichkeit gibt es. Hebräer 7 spricht davon, Offenbarungen 3 spricht davon. Unsere Namen stehen im Buch des Lebens und es gibt die Möglichkeit, dass Jesus uns aus diesem Buch auslöscht. Diese Möglichkeit gibt es. Das sagt er. Wenn ihr nicht Buße tut und umkehrt, werde ich eure Namen nicht aus dem Buch des Lebens. Also, wenn ihr Buße tut und umkehrt, werde ich eure Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass sie ausgelöscht werden. Hebräer 7 sagt halt, dass es ist unmöglich, diejenigen, die das neue Leben geschmeckt haben und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters und die reingewaschen wurden zu ihren Sünden und doch abgefallen sind, zur Buße zu erneuern, dass sie den Sohn Gottes erneut für sich kreuzigen. Und es bleibt kein Opfer übrig, um sie zu reinigen. Autsch. Das ist eine harte Stelle. Ich aber weiß, wir sind überzeugt, dass es mit euch nicht so ist und so weiter. Hebräer 7, glaube ich. Oder 6. Wurscht. Nicht so wichtig. Die Möglichkeit gibt es. Aber solange du in Versöhnung oder zumindest in dem Prozess wie in der Ehe mit dem anderen bist. Und es sind Dinge immer noch da und man reibt sich aneinander und natürlich. Aber solange du in dem Prozess stehst und das am Gären ist, der Sauerteig, ne? Es gibt keine Macht der Hölle, die dich aus deiner Hand reißen kann. Niemals. Niemals. Als ich von Tessé nach Hause gefahren bin, als ich wiedergeboren wurde, da wusste ich intuitiv, dass ich irgendetwas unendlich Kostbares in mir trage. Und es kam sofort der Teufel. Sofort. Jetzt weiß ich das, damals hatte ich nur ein ungutes Gefühl. Es hat sich in so einem ICE irgend so ein Mann gegenüber von mir gesetzt und der hat direkt vom Glauben angefangen zu reden. Und ich hatte ein ganz ungutes Gefühl. Es hat sich alles in mir zusammengezogen. Also. Und er hat irgendwie auf mich eingeredet. Irgendwie. Und ich habe gekämpft innerlich, wie als wenn ich so zumache. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist so ein Bereich und der will da rein. Und ich habe wie zu. Ich habe wie innerlich so, weißt du, so auf Durchzug, aber du willst auch nicht unhöflich sein. Also kennst du das so ein bisschen Menschenfurcht auch, ne? Und so. Und irgendwie wünsche ich mir, und das ist so das Ziel von Universum, weil die Frage haben wir beantwortet. Aber ich habe Gott gefragt, was willst du denn hier machen? Ich kann einfach sagen, ja, man kann sein Heil verlieren. Dann gebe ich ihm 5 Bibelverse und dann ist der Geist gegessen und dann wissen sie ein bisschen mehr und dann, ne, möglichst, womöglich endet es noch darin, dass sie anfangen, über Geschwister zu urteilen und sagen, ja, das, da könnte es passen und weißt du. Und ich habe Gott gefragt, was willst du denn machen? Was soll ich denn, warum soll ich denn das machen? Warum hat der Benno mich denn gefragt? Warum habe ich denn die Ehre, halt über so ein Thema überhaupt sprechen zu dürfen? Wer bin ich denn überhaupt? Und Gott hat es nicht wörtlich gesagt, aber ich hatte so den Eindruck, dass er will, dass ihr wisst, wie kostbar das ist, was er euch geschenkt hat, in euer Inneres. Und dass ihr es bewahren sollt und beschützen sollt und wie sensibel das ist. Und gleichzeitig wie unendlich kraftvoll. Und dass es ein Schatz ist, den ihr bewahren müsst. Und dass es das Wertvollste ist, was es gibt, das Essentiellste, was es gibt. Und dass es was ganz Feines ist, dass es nicht so laut ist wie die Welt, dass Gottes Stimme nicht so laut ist wie die Welt, dass Gottes Wesen nicht so sich aufdrängt, wie sich das Wesen der Welt aufdrängt, wie die Reize dieser Welt, sondern dass Jesus ist demütig. Er wird kommen als Löwe, wenn Gottes Zorn kommt, er kommt auf einem weißen Pferd hat. Und dann ist Schluss mit lustig. Also er kommt als Löwe, er. Hallo, hey, es wird jeder Mensch auf dieser Welt, ich muss ganz kurz nochmal leidenschaftlich werden, ja, jeder Mensch auf dieser Welt wird sein Knie beugen vor Jesus, jeder. Es wird nicht geben, so, ah, da kommt dieser Jesus, nee, den wollen wir nicht. Wenn Jesus hier erscheint, als König der Könige, Johannes ist vor diesem Jesus auf die Knie gefallen, obwohl er 3 Jahre mit ihm unterwegs war, wie tot war er. Und Jesus musste sagen, steh auf, fürchte dich nicht. Und hat seine Hand auf ihn gelegt. Offenbarung 1. Dieser Jesus wird kommen auf einem weißen Pferd und jede Zunge wird beben, jedes Knie wird sich beugen. Jeder. Warum? Wenn du Gott gegenüberstehst, sorry, du kannst nicht stehen bleiben. Aber es wird zu spät sein. Aber das Lamm, der ist eben beides, das mit seinem Wesen in dir wohnt, das drängt sich nicht auf. Es möchte deine Entscheidung. Es möchte den Ausdruck von Liebe. Wenn ich um eine Frau werben würde, ich meine, eine Frau will wahrscheinlich erobert werden und ich bin da ziemlich gut drin, war ich mal, weiß es gar nicht mehr im Moment, aber. Und trotzdem gibt es. Und trotzdem, nein. Und schau, aber es gibt einen Unterschied, ob du um jemanden wirbst oder ob du dich aufdrängst. Und ein Aufdrängen widerspricht der Liebe. Das widerspricht der Ehe. Und Jesus ist genauso. Er wirbt um seine Braut und das sind wir. Und er ist sanft. Das Wehen vom Heiligen Geist. Und ich glaube, was er machen will, ist, euch zu zeigen, wie kostbar es ist, dass ihr es beschützen müsst, dass ihr auch in gewisser Weise darum kämpfen müsst, mit dem Geist dieser Welt und mit dem Fleisch auch, dass der Sauerteig euch doch säuern will und dass, wenn ihr irgendwie rausgetreten seid, einige von euch aus dem Prozess vom Durchsäuern halt, dass ihr wisst, dass es Geburtswehen gibt, halt, dass das unangenehm sein kann erstmal, aber dass es dazu da ist, dass das Alte, das dem Fluch Gottes und dem Zorn Gottes verfallen ist, überwunden wird. Und Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich geben den Kranz des Lebens. Wenn wir nicht überwinden, ja, ist kein gutes Spiel. Sagen wir mal so vorsichtig.